Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 23. März 2022. 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit. Wir laufen mit. Guten Morgen, Andreas.
Oh, du bist ja ein richtiger Pöt heute Morgen schon. Ja, wir haben heute Morgen um die 2 Grad plus 5 sollen es werden. Gewaltig ist es nicht. Es ist leider bedeckt. Wir hatten so schöne sommerliche Abschnitte, sonnige. Aber morgen soll es sonnig werden. Und dann leider wieder ein bisschen Regen. Aber so ist es halt. Der See changiert. Wir haben ein bisschen Schneedecke wieder noch. Man mag es kaum glauben, aber ich denke, der wird relativ schnell jetzt wieder wegtauen. Die letzten Wintersequenzen.
Wir wollen es hoffen, dass es die letzten sind. Wir haben eine Menge Meldungen auf dem Tisch. Die Welt ist in großer Unruhe und viele erwarten Großes. Auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Wir wollen heute einmal unser Programm beginnen mit einem Aufsatz von Wolfram Weimar, ein arrivierter Journalist in den deutschen Zeitungen, der schon in vielen Organen wie der Welt oder auch als Chef von Cicero gearbeitet hat. Hier hat er geschrieben für NTV und hat als Überschrift gewählt »Person der Woche«. Joe Biden hat den Krieg schon verloren. Und Weimar macht es fest an drei Punkten, die er hier auch nennt. Und er sagt, die Position Joe Bidens ist angeschlagen. Biden will ja jetzt nach Europa kommen und möchte sozusagen westliche Stärke demonstrieren. Aber seine eigene Position ist eben nicht gut. Und gerade jetzt im Ukraine-Krieg werden peinliche Schwächen aufgedeckt. Und er schildert hier diese drei Punkte, die er als unangenehme Wahrheiten bezeichnet. Und hier heißt es also, der amerikanische Präsident kommt eigens ins kriegsgeschüttelte Europa und will bei den Gipfeltreffen von NATO, EU und G7 den Westen zur Anti-Russland-Allianz sammeln. Aber Biden kommt, wie gesagt, nun nicht in voller Stärke an, sondern eher angeschlagen, schwach. Und als ersten Punkt nennt Weimar hier die innenpolitische Schwäche, die Joe Biden in den USA schon seit einiger Zeit demonstriert. Seine Umfragewerte, wir haben ja hier auch öfter drüber gesprochen, sie seien nicht nur schlecht, sondern desaströs. Und nach 14 Monaten Dienst im Weißen Haus habe Biden mit nur 40-43% eine der niedrigsten Akzeptanzraten aller US-Präsidenten der jüngeren Geschichte. Und also zum Zeitpunkt der jeweiligen Amtszeit, wie Biden ihn jetzt hat. Und normalerweise sollten US-Präsidenten, so war es bislang immer, von einer internationalen Krise profitieren, weil die Amerikaner sich dann hinter ihrem Präsidenten und Oberbefehlshaber auch emotional versammeln. Aber das sei diesmal nicht der Fall, denn in den vergangenen 14 Tagen, also seit der Krieg auf jeden Fall läuft, sind Bidens Umfragewerte sogar noch gefallen. Andreas, das ist eigentlich ein Bild, das ja auch auf Europa überschwappt und generell diese ganze Allianz schwach aussehen lässt.
Na, ich denke mal, das Bild kann man noch weiter zeichnen und viel größer. Das Versagen ist ja nicht das Joe Bidens, denn Joe Biden ist ja nur die Figur, die man vorne hinstellt, dass man irgendetwas hat, woran man sich abarbeiten kann, wenn etwas gut oder schlecht läuft. Also eine Art Projektionsfläche, mehr ist er ja nicht. Man darf ja davon ausgehen, dass er keine Entscheidungen selbst getroffen hat. Zumindest wenn man sich ihn ansieht, dann merkt man, dass er körperlicher nun auch nicht der gesündeste ist und da eine Administration hintersteht. Was hier deutlich wird, ist das Versagen der alten Strukturen, der alten US-Administration auf ganzer Linie. Biden ist nur die Figur, die man vorne nennt. Die Administration ist dahinter, die mehr oder weniger versagt. Und das sind die Auswirkungen einer Politik, die Donald Trump eingesetzt hat in der vorherigen Legislaturperiode, indem er gesagt hat, er wird den Sumpf trockenlegen. Und diese Trockenlegung findet offenbar statt und das Nachsehen haben die heutigen Amtierenden. Man muss ja wissen, dass wir heute einen Joe Biden haben, der mit niedrigsten Umfragewerten jetzt gesehen wird und zwar ungefähr auf den Werten, die auch ein Donald Trump hatte. Der hatte auch so schlechte Umfragewerte, aber Donald Trump hatte orchestriert alle Medien gegen sich, während Biden alle Medien hinter sich hatte. Eigentlich müsste Donald Trump unten abgeschlagen sein bei 10% überhaupt Zustimmung und Biden müsste bei 90% Zustimmung sein, weil wir wissen, dass die Medien die Macht haben und auch die Meinungen machen. Sie veröffentlichen keine Meinung, sondern sie machen die Meinung letztendlich. Und wenn man das jetzt zugrunde liegt, dann ist das natürlich ein völliges Fiasko für die alte Politik und die, ich sage mal, straussianischen Elemente. Ich habe neulich über die Straussianer mal gesprochen, die im Weißen Haus präsent sind und hier die momentane demokratische Struktur mit den NGOs und all diesen Dingern führen, denen läuft es momentan völlig aus dem Ruder. Biden ist nur eine Figur, an der man es festmacht. Ich finde das wesentlich dramatischer noch, als man glaubt.
Wenn man das alles im Lichte dieses derzeit stattfindenden Krieges betrachtet, dann ist ja Joe Biden als Vertreter der USA derjenige, der auch die Ukraine eigentlich stärken sollte und müsste, weil die ja jetzt zur westlichen Allianz mehr oder weniger gehört. Aber er ist angeschlagen, wir gehen da weiter gleich noch in diese Punkte hinein, während immer deutlicher wird, dass Russland als wachsende Gegenmacht, mächtige Partner hinter sich vereinigt. Dazu gehört China, dazu gehört auch Indien, dazu gehört Brasilien oder eventuell sogar jetzt die Türkei. China hatte sich ja immer noch ein bisschen bedeckt gehalten und hatte sich aber von den Warnungen der USA wenig beeindrucken lassen, denn die USA hatten gewarnt, wenn also China die Sanktionen gegen Russland nicht mittragen würde, dann würde es Ärger geben. Das scheint China nicht nur überhaupt nicht mehr zu beeindrucken, sondern da scheint es jetzt zu Gegenmaßnahmen zu kommen. Denn es ist in Lenta, das ist ein Portal in Russland, ein Artikel erschienen. Und da heißt es, dass der chinesische Botschafter die chinesischen Geschäftsleute auffordert, die Lücke auf dem russischen Markt zu schließen bzw. zu füllen. Also der chinesische Botschafter in Russland, Han Hui heißt er, und er weist darauf hin, dass es jetzt an der Zeit sei, dass die privaten, kleinen und mittleren Unternehmen in China ihren Beitrag leisten. Ihm zufolge werden verschiedene Kanäle, insbesondere ungelöste Fragen wie Abrechnung, Logistik und so weiter, so schnell wie möglich auf nationaler Ebene an die neue Situation angepasst und geregelt. Und es wird außerdem eine neue Plattform für alle diese Unternehmen für den Austausch von Waren und Lieferungen ausgebaut. Er wies auch auf die Beschwerden chinesischer Geschäftsleute hin, über die zahlreichen Probleme im Zusammenhang mit Kontrollen und so weiter, wenn es um den Warenhandel geht. Und hier soll also auch Klärung hinein. Er sagte, beziehungsweise sagte vorher der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin, chinesische Unternehmen würden weiterhin für beide Seiten, also Russland und China, vorteilhafte Beziehungen zu den russischen Partnern nicht nur weiterführen, sondern aufbauen. Also auch neue schließen. Und der Diplomat wies auf die Bereitschaft Pekings hin, mit Moskau auf der Grundlage des gegenseitigen Respektes zu interagieren.
Tja, das ist jetzt quasi ein weiteres Element in der unendlich langen Kette von Indizien des Versagens des US-Imperiums. Wir sehen hier eine konzertierte Aktion eigentlich der Welt. Es ist nur noch der Rest, der hinter USA steht. Und das ist die NATO. Und denn das sind die Vasallen letztendlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber der größte Teil der Welt ist nicht in der NATO. Es geht nicht um die Anzahl der Länder nur. Es geht auch um die Größe der Staaten und der Bevölkerungsschichten, die dahinter stehen. Und das System der USA hat sich offenbar jetzt ausgedehnt. Man hat genügend Erfahrung mit Irak, man hat genügend Erfahrung mit Jugoslawien, man hat genügend Erfahrung mit Afghanistan, Libyen. Übrigens, wer von euch kennt eigentlich die Landesfarben von Libyen auf der Fahne oder von Afghanistan oder von Irak? Das war eine interessante Frage, die Ken Jebsen neulich gestellt hat auf einem Vortrag. Wir kennen aber alle die Farbe von Ukraine und ich sehe überall die blau-gelben Banner, die überall drinstehen. Daran merken wir, welche Machtstrukturen von den Medien ausgehen. Aber jetzt hat es sich rumgesprochen, wie das System läuft und dass dieser Krieg Russland-Ukraine durchaus zum Plan gehört, nämlich Russland ausbluten zu lassen, zu zermürben, weil solche Kriege lang sind und teuer und so wird der Gegner mehr oder weniger ausgebeutet und zerstört. Das ist die Zerreibungspolitik, die wir kennen von der RAND Organization, von George Friedman. Wir kennen das eben halt von diesen gesamten Strukturen, die wir hatten in der Vergangenheit.
Du müsstest dann schon sagen, was ist die RAND Organization?
Das ist eine große Kooperation, über die wollten wir eventuell am Freitag auch nochmal drüber reden. Eine Kooperation, die darauf ausgelegt ist, die Weltmacht der USA auszubauen, indem man alle Gegner, man hat ja den Rest der Welt als Feind erklärt. Das ist die Grundlage von RAND. Alle nicht-US-amerikanischen Staaten sind Feinde. Manche noch im Rang des vermeintlichen Freundes, aber grundsätzlich werden sie alle als Feind eintarifiert. Und jetzt geht es darum, wie man die Feinde nacheinander zerreibt und zerstört. Dazu gehören zum Beispiel die ganzen NATO-Partner. Die werden ja auch momentan gerade zerrieben. Wir sehen, dass die US-zentrische Politik mit einer unglaublichen Macht in die NATO rein agiert. Ein Herr Stoltenberg dann letztendlich seine Aussagen macht, die man ihm vorgibt. Und damit führt das natürlich zu einer kompletten Zerstörung des großen ökonomischen Rivalen Europas gegenüber USA. Das heißt, Europa wird momentan als Zahlmeister deklariert und umgesetzt für die Schäden, die über Jahrzehnte von USA und der Wall Street angerichtet wurden. Das sind ja die Hintergründe. Und das hat sich jetzt rumgesprochen. Und jetzt sehen wir plötzlich, dass Indien, China, das sind gewaltige Volkswirtschaften, die über eine physische Ökonomie, also über Maschinen, Fabriken und so weiter verfügen, während USA vor allem ein Finanzimperium ist. Und wir haben gerade letztes Mal darüber gesprochen, auch China und die arabischen Staaten, die großen Freunde der US-Amerikaner, die saudi-arabischen Staaten, jetzt ihre Ölgeschäfte in chinesischen Yuan abwickeln wollen. Das heißt also, die Dollar-Hegemonie, die Weltleitwährung Dollar in die Kernschmelze damit treiben, dann bedeutet das den Zusammenbruch der gesamten Vereinigten Staaten von Amerika in der ökonomischen Form und vor allem auch in der Machtstruktur. Das sind die Dinge, die dahinter stehen. Wir könnten wirklich mal diese strategischen Dinge am Freitag mal ein bisschen auseinanderziehen, dass es noch deutlicher wird.
Ja, das können wir gerne tun. Das sollten wir auch tun, denn wir versuchen ja, die derzeitige Lage von allen möglichen Blickwinkeln aus zu beleuchten. Und wir sollten uns darüber klar werden, dass das alte Weltbild, mit dem halt viele von uns groß geworden sind, Europa ist stark, Europa gehört zu USA, es sind Partner und wir sind die moderne westliche Welt und dann gibt es da hinten noch irgendwelche östlichen, aber sehr uninteressanten Länder, fast so aus dem arroganten Status heraus als Entwicklungsländer beäugt. Das ändert sich und das ändert sich gerade in rasanter Geschwindigkeit. Deswegen sind deine Ausführungen immer hochinteressant und auch deine Einschätzungen und Einordnungen, jedenfalls auch für mich, weil es ein Prozess ist, in dem wir alle stecken. Es ist nicht so, dass man von heute auf morgen dieses neue Bild der Welt aufgenommen hat und sagt, okay, dann ist das jetzt so, sondern wir müssen, glaube ich, alle unseren Standpunkt genau anschauen und stehen wir wirklich richtig und was sind eigentlich unsere Chancen und was sind die Risiken? Ja, und ich gehe noch mal weiter in dem Beitrag von Wolfram Weimer, der übrigens auch lange Chefredakteur des Fokus gewesen ist. Also es ist aus meiner Sicht auch ein spannender Vorgang, dass Weimar diesen Beitrag schreibt und der bei NTV veröffentlicht wird, also absolut auf Mainstream-Ebene diese kritischen Töne jetzt hier erklingen. Also fast etwas wie Zweifel, können wir das Schiff da überhaupt sicher durch die Gewässer lenken? Und Weimar schreibt also auch, Biden wird in der amerikanischen Öffentlichkeit immer lauter als alters- und führungsschwach kritisiert. Als Beispiel nennt er den chaotischen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan, welcher sozusagen als Fanal seiner außenpolitischen Schwäche gewertet wird. Und innenpolitisch wird ihm ein umstrittenes Corona-Management sowie die hohe Inflation angekreidet. Die US-Inflation hat zu Jahresbeginn das höchste Niveau seit 40 Jahren erreicht. Wir haben auch oft hier darüber gesprochen, die Republikaner bekommen immer mehr Zulauf. America First, dieser Slogan, den Trump, also der Vorgänger von US-Präsident Biden, installiert hatte. Es zeigt sich mehr und mehr, dass tatsächlich dieser den Amerikanern zugutekommen sollte. Und Trump war auch derjenige, der gesagt hat, wir wollen keine Kriege mehr führen. Wir sind nicht die Weltpolizisten. Aber Joe Biden hat das Ganze ja wieder aufflackern und flimmern lassen. Aber ob er das jetzt richtig zu einer großen Flamme entfachen kann, da gibt es offenbar sehr große Bedenken.
Ja, das soll wohl auch so sein. Also ich denke mal, dass Joe Biden tatsächlich hervorragend repräsentiert den Zustand der Demokraten in USA, den kompletten Zustand. Joe Biden, wenn wir uns ihn vorstellen, dann haben wir ein Bild von der derzeitigen Verfassung der gesamten Demokraten. Denn er hat natürlich niemals entschieden, dass in Afghanistan einfach die Leute dort abgezogen werden. Dafür gibt es Sachverständige. Älterer, senil wirkender Mann hat nicht die Macht, alleine über diese Dimension zu beurteilen. Also das müsste wohl jedem klar sein, dass das Weiße Haus vor allem ein repräsentativer Job ist, aber nicht der wirkliche handelnde Job. Gerade in Anbetracht der vielen Zersplitterungen, Verfeindungen und Kämpfe innerhalb der Machtstrukturen des Weißen Hauses, des Pentagons, vor allem aber auch der Kapitalsammelbecken, der NGOs und der sogenannten selbsternannten Philanthropen. Das ist ja eine große Gemengelage, die untereinander auch verfeindet sind. Und das fällt Ihnen jetzt eventuell auch auf die Füße.
Andreas, es zeigen sich ja gewisse Parallelen. Wenn wir uns Berlin anschauen, die Ampelkoalition, wo eigentlich nur das Haar davor fehlt, das sind ja auch nun ausgesprochen, sagen wir mal, beeindruckende Charaktere, die, was auch ihren Wissens-, Kenntnis- und Fachstand angeht, durchaus das eine oder andere Mal zu hinterfragen sind. Und wenn man sich jetzt Joe Biden ansieht, der das größte westliche, mächtigste Land führen soll, wo man ja Ähnliches, also ich meine, es ist ja gar keine Überraschung, es ist auch kein Geheimnis, dass offen diskutiert wird über den Geisteszustand von Joe Biden, dann ist das ja schon fast schon wieder, als ob da auch ein Kalkül dahinter stecken könnte.
Ja, ich denke mal, die deutsche Politik und die momentane Führung in Berlin unterscheidet sich nicht groß. Ebenso wie Joe Biden, der ist auch ein ideales Beispiel dafür. Wir sehen es zum Beispiel an der momentanen Ukraine-Politik, wenn dann aus der Regierungsmannschaft in Berlin gesagt wird, dass wir das ukrainische Volk unterstützen müssen und das ukrainische Volk ein Recht auf eine eigene Verwaltung hat und sich selbst eben halt zu befreien und sich als ukrainisches Volk gegen die Russen zu wehren. Dann haben wir aber einen Superminister Habeck, der sagt, es gibt gar kein Volk. Also man muss wissen, dass Herr Habeck ja ein Volksleugner ist. Er leugnet, dass es ein Volk gibt. Herr Habeck ist ein Volksleugner. Und ein Volksleugner, der sich hinstellt und gleichzeitig in seinen eigenen Reihen zulässt, dass man über das ukrainische Volk spricht, da erkennt man dann eben halt nicht nur die Paradoxie, sondern irgendwo auch ein großes Stück schlichte Dämlichkeit. Entschuldigung.
Deine persönliche Meinung als diese gekennzeichnet. Wir schauen aber jetzt von Berlin nochmal in die USA, denn Weimar ist noch längst nicht fertig. Wir gehen nicht den ganzen Artikel durch, aber mal so seine Punkte, die ich wichtig finde. Also Joe Biden sagt jedenfalls, dieser Artikel wird wahrscheinlich nicht nochmal als Präsident antreten. Auch die Zwischenwahlen werden jetzt für ihn unangenehm werden im Herbst, um nicht zu sagen, sie werden ihm schaden. Was ist Nummer zwei, Punkt Nummer zwei? Sagt also, Joe Biden habe in der Ukraine-Frage bislang keine gute Figur gemacht. Militärs und Außenpolitiker in Washington werfen ihm Fehleinschätzungen vor, strategische Kommunikationsfehler, zum Beispiel vor dem Beginn der russischen Invasion. Denn Joe Biden habe Wladimir Putin falsch eingeschätzt. Er habe nicht geglaubt, dass der diese Invasion wirklich wagen würde. Also das ist jetzt die Meinung von Weimar. Und der Ex-Präsident Trump wird hier auch zitiert mit den Worten: Monatelang haben USA und NATO Präsident Joe Biden vorneweg immer wieder betont, es werde in der Ukraine auf gar keinen Fall ein wie auch immer geartetes Eingreifen westlicher Truppen geben. Und das sei ein großer Fehler gewesen. Man dürfe eben einen Gegner wie Putin niemals in die eigenen Karten schauen lassen. Und John Bolton, der frühere Sicherheitsberater von Trump, sagt, wenn Joe Biden auf die Frage nach einem möglichen Einsatz westlicher Truppen gar nichts gesagt hätte in den vergangenen Monaten, wäre es besser gewesen für die Sicherheit der Ukraine und für den Weltfrieden. Jetzt tobe in Europa die größte Schlacht seit 1945. Das heißt, Andreas, in den Vereinigten Staaten von Amerika wird also durchaus diskutiert, dass nicht alleine Wladimir Putin als der böse Ivan, der Aggressor, schuld ist an diesem Krieg, sondern ursprünglich Joe Biden eine völlig falsche Strategie gefahren habe.
Naja, man erkennt daran, dass die eigentlichen Machtstrukturen oberhalb von Joe Biden die Demokraten und Joe Biden schon längst haben losgelassen und hinter ihnen nicht mehr stehen, schon lange nicht mehr. Sonst hätte man gar nicht zugelassen, dass Joe Biden diese Dinge dann von sich gibt, die man heute ja gegen ihn verwendet. Das bedeutet, in Demokratien ist es ja so, dass die Machtinhaber, die diese Demokratien steuern, man muss wissen, dass die Demokratie eine Grundlage ist der Diktatur und die müssen immer gesteuert werden. Das, was man uns über Demokratie erklärt, ist in dem Fall einfach nicht wahr. Und wir sehen, dass dann die Machtstrukturen sich hinter jedem neuen Präsidenten hinterstellen. Wir müssen uns das vorstellen wie ein Pferderennen. Wenn ich über unendlich viel Geld verfüge, kann ich auf alle Pferde setzen, die in einem Rennen laufen. Und somit habe ich immer den Sieger auf meiner Seite. Das ist das Spiel, was dahinter steht. Und ich glaube, man hat Joe Biden auch diese Dinge aussagen lassen über die Ukraine, weil man ihn über die Klinge springen lässt und damit auch die ganzen Demokraten. Und man im Hintergrund genau das Gegenteil wollte. Es sollte sehr wohl zu dem Krieg kommen zwischen Russland und Ukraine. Und darüber werden wir dann am Freitag nochmal drüber sprechen, was da der eigentliche Hintergrund sein soll.
Was jetzt hier an dem Artikel besonders ins Auge fällt, deswegen gehen wir darauf auch noch kurz ein. Wolfram Weimer als ehemaliger Fokus-Chefredakteur sagt, peinlich für Joe Biden ist zudem der Korruptionsverdacht um die Ukraine-Geschäfte seines Sohnes Hunter Biden. Also es ist ja sehr selten, dass der deutsche Mainstream überhaupt auf dieses Thema, das seit 2 Jahren virulent ist im Netz, bei manchen alternativen Portalen, dass das doch jetzt so langsam hochkocht, nachdem auch die New York Times letzte Woche darüber geschrieben hatte. Und weiter heißt es hier, Joe Biden hatte das Thema Ukraine bereits als Vizepräsident unter Barack Obama unter seine politische Verantwortung genommen. Er war ein Dutzend Mal in der Ukraine zu Besuch. Im Gefolge dessen übernahm sein Sohn Hunter im April 2014 einen lukrativen Posten bei dem ukrainischen Gaskonzern Burisma, kurz nach der sogenannten Annexion der Krim. In der Öffentlichkeit entstand das peinliche Bild, Joe Biden organisierte US-Milliardenhilfen für die Ukraine und sein Sohn bekam im Gegenzug einen Millionenjob von der Ukraine. Dabei hatte Hunter Biden weder eine besondere Ukraine-Expertise noch Erfahrung im Gassektor vorzuweisen. Über mehrere Jahre soll der ukrainische Burisma-Konzern Hunter Biden jeden Monat $50.000 überwiesen haben. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Viktor Schokin, der gegen Burisma ermittelte, wurde wurde auf persönlichen Druck Bidens entlassen. Biden selbst prahlte damit, dessen Entlassung schließlich erzwungen zu haben. Es gibt dieses Video, wo er da so ganz selbstbewusst auf dem Sofa sitzt und darüber lacht. Ja, um die Korruption in der Ukraine zu bekämpfen. Und dieser Vorgang wurde im Wahlkampf 2020 bekannt, als Trump nun seinerseits mit dubiosen Methoden, wie es hier heißt, den ukrainischen Staatschef Zelensky telefonisch bedrängte, ihm einen Gefallen zu tun. Übrigens ist das auch aufgelöst worden, dass dem gar nicht so gewesen ist. Da unterliegt aus meiner Sicht Weimar noch einer Falschmeldung. Aber spannend allemal, Andreas, dass er das so deutlich hier beschreibt.
Ja, daran sehen wir nochmal, dass die Demokraten und Joe Biden von den Machtstrukturen im Hintergrund längst aufgegeben wurde. Und man muss sich jetzt fragen, auf wen konzentriert man sich denn jetzt? Das kann natürlich sein, dass sie sich jetzt auf die Republikaner konzentrieren, aber das sind ja auch nur wieder neue Paradefiguren, die man vorne hinstellt. Die Frage ist, wo finden die momentanen politischen Ereignisse statt? Eventuell sogar aus Sicht der Macht, Strukturen wie den NGOs, sogar in China selbst, auch in Indien selbst oder auch in Südamerika. Also wir wissen es eben halt nicht, worauf es hinausläuft. Und wir müssen jetzt sehr genau beobachten, dass momentan eine Situation ist, die kaum noch jemand durchblickt. Und das Interessante ist, ich glaube, die Akteure mittlerweile auch nicht mehr. Wie du immer sagst, bildet einen Rat und es wird nichts raus. Es ist mittlerweile eine solche Irrsinnigkeit geworden, wie der Turmbau zu Babel. Man wollte nach oben und als man dann zu hoch in den Himmel kam mit dem Turm, sprach jeder eine andere Sprache, keiner konnte mehr den anderen verstehen. Und mittlerweile haben wir genau dasselbe auch in den politischen Strukturen, dass keiner mehr so richtig genau weiß, wo es hingeht. Es gibt zu viele konkurrierende Thinktanks, selbst in den eigenen Reihen untereinander, die sich bekriegen. Und das ist so dieses Endzeit oder dieses jüngste Gericht, was da jetzt immer deutlicher auch hervortritt.
Das Zitat beschließet einen Rat und es werde nichts draus, fasst Beschlüsse und sie kommen nicht zustande. Das kommt aus dem Alten Testament und ist von Jesaja. Und zwar gekennzeichnet für eben genau diese Zeit. Wenn ihr diese Geräusche hört hier im Hintergrund, das sind unsere Raben und auch Krähen, die sich meistens hier laut formieren, wenn irgendein Wildtier im Anmarsch ist. Wir wissen jetzt nicht welches, weil wir können das hier nicht genau erkennen. Das ist ja alles Wald um uns herum, aber das könnte ein Fuchs sein, das könnte ein Kojote sein. Zwei Adler kreisen auch, also es ist sehr spannend, was hier los ist. Nur falls ihr diese Geräusche hört, eine kleine Live-Erläuterung. So, und Punkt 3 von Weimar gegenüber Biden, der wirkt, heißt es hier, im geostrategischen Konflikt der Weltmächte geschwächt. Es ist den USA im Ukraine-Konflikt bislang nicht gelungen, China und Indien auf die Seite des Westens zu ziehen. Die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt sind Schlüsselmächte für die künftige Weltordnung und beide stärken zum Entsetzen der Europäer Russland derzeit den Rücken. Beide haben nicht einmal der förmlichen Verurteilung des Angriffskriegs bei der UN-Vollversammlung zugestimmt. Und weiter führt er noch aus, dass Indien seinen wichtigsten Rüstungslieferanten nicht verärgern will und auf billige Ölimporte schielt und China wiederum sich den Ukraine-Krieg als eine Gelegenheit schnappt, die USA und das westliche Staatenbündnis zu schwächen und seine eigenen Interessen, gerade natürlich auch mit Blick auf Taiwan, zu verfolgen. Also das heißt, zwischen Peking und Moskau, auch das wird hier noch dargestellt, formiert sich unverhohlen eine Drachenbär-Allianz gegen den Westen. Und sollten sich China und Russland durch den Ukraine-Krieg noch tiefer verbünden, was so aussieht nach dem, was wir gerade vorgelesen haben, was da in China jetzt auch mit den kleinen und mittleren Unternehmen geplant wird, sich nämlich an der Kooperation mit Russland zu beteiligen, dann entstehe ein Bedrohungsmultiplikator, nicht nur militärisch und wirtschaftlich. Auch im gesellschaftlichen Systemwettbewerb wirken die liberalen Demokratien plötzlich in der machtpolitischen Defensive. 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges droht eine neue Teilung der Welt. Russland und China formieren sich als Achse der Despotien ganz offen gegen die USA und Europa. Und das globale Kräftegleichgewicht droht zum Nachteil des Westens zu kippen. Andreas, im Prinzip ist es nicht viel anders, was Weimar hier schreibt, als das, was du hier seit Wochen und Monaten immer wieder erläuterst. Dennoch ist es sehr bemerkenswert, dass jemand wie Weimar bei NTV so etwas veröffentlicht.
Ja, das stimmt. Zumal er natürlich die Vokabeln Despotie natürlich noch nutzt. Das zeigt natürlich, dass es noch nicht ganz so frei ist, denn für USA wird er sie nicht nutzen. Und da würde sie dann natürlich auch wirklich hervorragend zupassen, wenn wir uns einfach mal ansehen, was da für ein Unfug auch gemacht wurde, der natürlich unglaubliche Schäden auch für die Menschen dieser Welt mit sich brachte in den letzten Jahrzehnten, der wirklich kolonialisierungsartigen Kriege, die man geführt hat, indem man wirklich Länder nacheinander durchzerstört hat und offenbar weiter auf der Basis dieser Thinktanks arbeitet. Und das fliegt ihnen jetzt um die Ohren und das wird jetzt immer deutlicher. Und irgendwann werden auch die ganz großen Boulevardblätter zurückgreifen müssen, auch die Bild-Zeitung eventuell. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese großen Blätter natürlich selbst auch schon zu Kriegsteilnehmern geworden sind, indem sie zum Beispiel die Kriegstrommel rühren und so weiter. Und wir wissen natürlich auch, dass die US-abhängigen Medien, die in Deutschland aktiv sind, nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen bestimmter Pläne, die die Alliierten aufgelegt haben, natürlich auch niemals US-kritisch berichten dürfen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass immer USA günstig berichtet werden muss, ist es schon ganz besonders, dass bei NTV dann solche Dinge rauskommen.
Ja, und ich möchte auf eine Meldung aus einem russischen Medium, itz.ru heißt dieses Portal, kommen. Da wird Bezug genommen auf die Äußerung des polnischen Außenministers Rau am 15. März, das Ganze ist eine gute Woche her, dass sein Land, also Polen, Russland in der G20 ersetzen könnte. Seiner Meinung nach taucht das Thema nicht nur in der polnischen, sondern allmählich auch in der internationalen Diskussion auf. Und darauf hat Russland jetzt reagiert. Und zwar hat sich geäußert der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Und heute auf einem Briefing sagte er, der G20-Gipfel ist ein multilaterales Format mit unterschiedlichen Standpunkten. Aber die Diskussion über den Rückzug Russlands würde von den Amerikanern begrüßt werden. Und die USA üben offensichtlich Druck auf die westlichen Länder aus. Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten im Hinblick auf eine umfassende Opposition gegen unser Land bereits unverhüllten und wenig diplomatischen Druck auf alle Länder ausüben, ist allen bekannt, sagte Peskow und betonte, dass sich nicht alle Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten diesen offenen Aktionen Washingtons beugen will. Einige Länder zögen es vor, ihren unabhängigen Standpunkt beizubehalten. Ja, und zuvor hatte der erste stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Czepa, erklärt, dass sich die USA in jeder Hinsicht dagegen wehren, dass Russland seinen Standpunkt zu verschiedenen Themen auf verschiedenen internationalen Plattformen zum Ausdruck bringen kann. Und jetzt hat sich dazu auch der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wen Bin geäußert und seinerseits betont, dass kein G20-Mitgliedstaat einem anderen das Recht auf Teilnahme an dem Forum vorenthalten könne. Also auch hier, Andreas, in so einem wichtigen Thema wie G20, wo Russland jetzt ausgeschlossen werden könnte oder soll, teilt sich das Lager Ost und West.
Ja, also man merkt hier sehr deutlich, wie das westliche Lager, was du ansprichst, versucht, aus jeder sachlichen Diskussion herauszukommen und sich anderer Standpunkte zu entledigen, indem man sie einfach ausschließt. Das ist eine unglaublich einfache Form und vor allem zeigt es das deutliche Versagen, die Angst vor der Kommunikation, die Angst vor der Auseinandersetzung. Denn wenn ich mir angesehen habe beispielsweise die Argumente die vor dem Einsatz in der Ukraine gewesen sind. Übrigens hat Peter Heisenko dort einen sehr guten Aufsatz geschrieben, den wir auch auf unserer Seite hier etwas weiter oben veröffentlicht haben, der mal ganz deutlich die Argumentation, er ist ein ganz brillanter, ich sage mal eigener Historiker, der ist selber hat sich selbst zum Historiker mehr oder weniger hochentwickelt, ein ehemaliger Flugzeugpilot, der ist, glaube ich, eine 747 geflogen. Ich habe mich mal mit ihm in München getroffen, ein sehr klarer Kopf und der wirklich sehr, sehr deutlich und akkurat die ganze Lage mehr oder weniger darstellt. Und das ist da vor allem der Ausschluss der Opposition, der Ausschluss der anderen. Das ist die einfachste Form, wenn man nichts mehr zu argumentieren hat. Wir sehen in der momentanen Propagandasituation, und die erinnert extrem an die Zeit des Ersten Weltkrieges, als England oder United Kingdom die Kriegseröffnung ganz klar strategisch geplant hat gegen Österreich, Ungarn und Deutschland, diesem sogenannten ehemaligen Kaiserreich. Und da hat man dann auch mit Methoden gearbeitet, dass man sagte, dass die deutschen Soldaten und die deutschen Führenden im Kaiserreich kleine Kinder fressen. Also es sind unglaublich viele Dinge gesagt worden, die also an Abartigkeit kaum noch zu überbieten waren. Und im Nachhinein haben sich diese Dinge natürlich als Lügen herausgestellt. Genau mit dem Untergang der Lusitania beispielsweise, wo man dann im Nachhinein festgestellt hatte, was war ein wesentlicher Auslöser zu dem Ersten Weltkrieg. Und 1923 hat man dann festgestellt, naja, eigentlich war da überhaupt nichts zu beanstanden. Da wurde von Amerikanern mit einem Passagierschiff, mit einem privaten Passagierschiff wurden Soldaten und Waffenmaterial nach England transportiert. All diese Dinge erinnern momentan, die wir haben. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir in den großen Zeitungsschlagzeilen finden, Putin schießt sogar auf Kinder, da stecke ich mir fast den Finger in den Hals, wenn ich so etwas höre. Und wir spüren hier schon wieder eine unfassbare Propaganda. Und wenn diese gesamten Gebäude, erfahrungsgemäß ist es immer so gewesen, wieder als Lügen nachher ausgehen. Und wir wissen zum Beispiel, dass es wirklich schwere Schäden gibt. In den letzten 8 Jahren des Krieges in der Ukraine, viele glauben ja immer noch, der hat erst am 24. Februar angefangen. Seit 2014 sind sie im Krieg. Und jeden Tag gibt es Tote, es gibt Bombenanschläge. Und jetzt aber erst, wo der Russe quasi der Böse eingegriffen hat, ist es auf dem Tablett und die meisten Leute haben es jetzt plötzlich im Kopf. Und hier wird deutlich, in welche Richtung wir uns gerade bewegen. Und das ist schändlich. Hier wird ein Krieg mit Hass und Hetze betrieben und vor allem eben durch die Medien. Und das müssen wir erkennen, auch im historischen Abgleich mit früher. Wenn man sich mit Geschichte ein bisschen auskennt, erkennt man, es läuft quasi wirklich bilderbuchmäßig, also planmäßig ab, wie es immer gelaufen ist.
Ja, danke. Und vielleicht noch als aktuellen Nachtrag möchte ich hinterhersetzen, dass Polen verkündet hat, 45 russische Diplomaten ausweisen zu wollen. Also das heißt, es kommt auch keine Ruhe in die Sache hinein. Und ihr habt das ja vielleicht auch in den letzten Tagen mitbekommen, dass Joe Biden Wladimir Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet hatte, als einen mörderischen Diktator, als einen reinen Verbrecher. Und der US-Botschafter in Russland, John Sullivan, wurde ins russische Außenministerium einbestellt und hat eine Protestnote erhalten in dieser Angelegenheit. Solche Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, die eines Staatsmannes von so hohem Rang unwürdig sind, heißt es da, bringen die russisch-amerikanischen Beziehungen an den Rand des Abbruchs. Also es ist eine ganz deutliche Aussage aus Moskau. Sullivan wurde gewarnt, dass feindliche Handlungen gegen Russland eine entschlossene und harte Antwort erhalten würden. Und darüber hinaus wurde der Botschafter aufgefordert, normale Bedingungen für die Arbeit der russischen diplomatischen Vertretungen in den Vereinigten Staaten zu gewährleisten, einschließlich Garantien für deren ununterbrochenen Betrieb. Und gegenüber RIA Novosti bezeichnete Kreml-Sprecher Peskow eine solche Rhetorik des Präsidenten eines Landes, dessen Bomben Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt getötet haben, als inakzeptabel und unentschuldbar. Er führte diese Äußerungen auf seine Reizbarkeit, Joe Bidens Reizbarkeit, auf dessen Müdigkeit und Vergesslichkeit zurück. Und Peskow betonte, dass dies nicht die erste persönliche Beleidigung Putins gewesen sei durch Joe Biden. Aber er sagte gleichzeitig auch, dass der Kreml das Verhalten Bidens nicht scharf bewerten werde, um keine weiteren Aggressionen zu provozieren.
Ja, das ist der Unterschied. Es gibt auf der Ostseite eine Dialogbereitschaft, übrigens schon seit langem. Übrigens im Dezember 2021 gab es ja dieses berühmte Papier, was Russland deutlich der NATO zugestellt hat, wie eine solche Geschichte auszusehen hat, dass es nicht weiter sein kann, dass Russland so gereizt wird mit der NATO-Osterweiterung, mit der Militarisierung, mit der Aufhetzung der Völker in diesen Gebieten gegen Russland, dass die dagegen vorgehen müssen und sie es nicht wollten. Und es wurde mehr oder weniger abgebügelt. Das bedeutet, man hat von der westlichen Seite kein Interesse gehabt an einer friedlichen Lösung. Und so gehört es natürlich auch zum Plan, dass Russland dort in diese Falle reingelaufen ist und in der Ukraine eingreifen musste. Und sie sehen es ja auch als ihr eigenes Volk. Also die Ukraine wird von den Russen gar nicht als Feind gesehen, sondern sie versuchen dort nach eigenen Angaben, das ist deren Aussage, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Nun wird es natürlich sehr kritisch, wenn dann solche Argumente kommen, dass es heißt, Putin schießt sogar auf Kinder, während beispielsweise andere Medien sagen, dass die asowschen Truppen, die wir haben, das sind diese rechtsextremen Truppen, die es in der Ukraine gibt, die ja mit Hakenkreuzen und mit Stahlhelmen dann eben halt und SS-Uniform durch die Gegend laufen, dass sie ihre eigenen Kinder als lebende Schutzschilde verwenden. Das sind die Gegenargumentationen. Was jetzt entscheidend wäre, ist zuzulassen, eine gemeinsame Dialogbereitschaft in allen Richtungen, wo jeder seine Argumente darstellen darf. Nein, er muss sie sogar darstellen. Und der jeweilige Gegner muss diese Argumente dann auch dann so veröffentlichen, wie es gesagt wurde. Und er darf sie dann auch im Nachhinein dann kommentieren. Andersrum natürlich auch genauso. Wenn aber es heißt nach dem Motto, bei uns darf jeder seine Meinung sagen beispielsweise, aber die eben nicht, weil es eben halt böse ist oder Hass und Hetze, dann wird es komisch, weil da werden subjektive Dinge mit eingebaut, Moral und Ethik und so weiter. Und die ist dann so individuell auslegbar. Und so kommt man dann um die Diskussion rum. Und das ist das Ziel.
Andreas, es kommt gerade eine Eilmeldung rein von der russischen Nachrichtenagentur TASS, die meldet, dass der russische Präsident Putin die Anweisung gegeben hat, Gas an unfreundliche Länder nur noch gegen russische Rubel zu liefern. Und dazu gehört ja auch Deutschland. Du lachst.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Schachzug, der jetzt kommt. Ich hatte schon damit gerechnet, dass es irgendwann kommt, weil der Rubel natürlich relativ runterfällt. Also der rollt nicht, sondern der stürzt regelrecht ab. Und das hängt natürlich mit dieser gesamten Struktur des Ausblutens zusammen. Nun haben die Westler aber gar keine Krise, sondern ein totales Dilemma. Sie sind auf Gedeih und Verderben auf das russische Gas angewiesen. Und wenn jetzt Putin sagt, wir verkaufen nur noch in Rubel, weil das ist unsere Währung, dann werden die westlichen Länder natürlich verpflichtet, ihre Dollarreserven oder ihre eigenen Euro-Reserven in Rubel umzutauschen, um dann in Rubel den Russen wieder zu bezahlen. Und dadurch erhalten natürlich die Sowjets, die ehemaligen, die Russen quasi jetzt entsprechend Devisen aus dem Ausland. Das ist natürlich ein ideales Programm, um auch eventuell die Geldproblematik in Russland damit ganz stark wieder nach vorne zu bringen und dem entgegenzuwirken. Das ist schon hochinteressant, was da läuft.
Also TASS meldet weiter auch ein Zitat von Wladimir Putin, der sagt wörtlich, ich habe beschlossen, in kürzester Zeit eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Bezahlung, lassen Sie uns damit beginnen, für unser an die sogenannten unfreundlichen Länder geliefertes Erdgas in russische Rubel umzuwandeln. Er bezeichnet dies also als Beginn einer ganzen Phase von Ankündigungen.
Ja, ich denke mal, er hat noch ganz viele Dinge im Ärmel. Der Unterschied zur US-amerikanischen Politik ist, wo mehr oder weniger mit 200% von dem, was man eigentlich hat, also 100% sind schon dazu gedichtet, auftritt in den Massenmedien, um zu sagen, wie hart es wird, während der Russe oder auch der Chinese natürlich noch extrem mehr, China, nur mit einem Bruchteil im Promillebereich oder im einstelligen Prozentbereich kommt und sagt, guck mal, das haben wir zu bieten und die anderen 95% sind immer noch als Esser im Ärmel und man will sie auch nicht gleich ausspielen. Jetzt wird es nämlich richtig interessant und wenn er damit den Rubel wieder in Gang bringt, sonst ist nämlich irgendwann in Kürze, in wenigen Wochen, das Licht aus, weil dann auch bestimmte Stromsituationen nicht mehr laufen, die Wärme wird gefährdet sein, wenn die Gasspeicher jetzt nicht mehr gefüllt werden. Ich denke, jetzt kommt natürlich dann ausländisches Geld, sprich Devisen in die russische Kasse und jetzt fällt den Westlern das Ganze noch mehr auf die Füße.
Die Frage ist, was der Westen dazu sagen wird. Ob die jetzt einfach brav in Rubeln bezahlen werden oder ob sie das machen, was jetzt schon überall diskutiert wird, selber ein Embargo gegen Russland zu verhängen.
Ja, das werden sie durchhalten. Wie gesagt, Indien und China sind starke Partner. Und wir dürfen auch den Iran nicht vergessen, das ist auch ein starker Partner. Und den Europäern bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als in Rubel zu bezahlen. Das kann Putin ja schlicht und ergreifend anordnen. Die einzige Möglichkeit wäre jetzt als Alternative, dass die NATO jetzt sagt, wir müssen jetzt das als Kriegserklärung ansehen und müssten dann dagegen angehen. Das wage ich zu bezweifeln, dass sie sich das trauen würden.
Putins Zitat geht noch weiter. Er sagt, ich möchte gesondert betonen, dass Russland auf jeden Fall weiterhin Erdgas zu den Mengen und Preisen liefern wird, die in den früher geschlossenen Verträgen festgelegt wurden. Also das macht er klar. Und ich möchte jetzt aber in ein Interview hineingehen, was gestern veröffentlicht wurde auf dem Portal der, ich sag's euch gleich, des Handelsblattes. Und da haben Experten diskutiert über ein vom Westen zu verhängendes Energieembargo gegen Russland. Die Überschrift: Droht Deutschland der wirtschaftliche Niedergang? Und Berlin wehrt sich ja noch gegen ein Embargo auf russische Energie. Und hier werden zitiert zwei Leute, ein Moritz Schularik, der also als Experte lange in New York tätig gewesen sei. Ich müsste da jetzt reingehen, um euch zu sagen, was er genau gemacht hat. Auf jeden Fall hat er eine aufsehenerregende Studie veröffentlicht mit dem Ergebnis, ein Energieembargo dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung 2022 um 3% senken. Das wäre verschmerzbar, findet er, dieser Moritz Schularik. Und er wirft der Ampelkoalition ein Bauchgefühl-Ökonomik vor. Und dagegen steht der Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach, der mit dieser Argumentation nichts anfangen kann. Und er sagt, ein solches Energieembargo wäre einmalig in der Geschichte und hätte erhebliche Effekte auf die Konjunktur. Andreas, das heißt, diese Denkmodelle, die sind ja alle schon längst entstanden.
Ja, also das sind jetzt wirklich die Dinge, die jetzt sowieso schon die Spatzen von den Dächern pfeifen. Die Deindustrialisierung ist in vollem Gange. Und jetzt werden mehr oder weniger so viele Nebenkriegsschauplätze diskutiert, wie es denn wäre und was denn sein könnte. Unterm Strich gesehen ist die Entscheidung, die deutsche Wirtschaft mehr oder weniger den Bach runtergehen zu lassen und damit die europäische hinterherzuziehen, längst entschieden und in vollem Gang der Umsetzung, in dem die zum Beispiel deutschen Regierungsmitglieder, die Repräsentanten der deutschen Bundesregierung, gerade ganz klar, früher nannte man so etwas, glaube ich, Hochverrat sogar, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Superminister Habeck lehnt das ja ab, weil es ja kein Volk gibt, dann kann es auch kein Hochverrat geben an das Volk. Also das sind die Argumente, die jetzt hier gerade laufen. Es ist eigentlich ein schäbiges Spiel.
Wir wollen auch einmal schauen, wir gehen in diesen Artikel auch gar nicht weiter rein, der war gestern eingestellt, falls jemand der interessiert. Wir wollen noch mal anhand eines großen Unternehmens, bedeutenden Unternehmens, das auch in Russland sehr stark engagiert ist, zeigen, was es bedeutet, diese ganzen Sanktionen des Westens gegen Russland, die jetzt von Russland step by step auch nicht gerade freundlich beantwortet werden. Nehmen wir mal das Unternehmen Metro, also diese riesengroße Lieferkette. Die stehen also mit ihrem Laden in Russland ganz kräftig da. Und Metro scheut im Moment die Risiken eines Rückzugs aus Russland und hält nach wie vor an dem Land fest, was natürlich nicht ganz ungefährlich ist, wenn wir sehen, wie sehr jeder, der überhaupt nur das Wort Russland ausspricht, schon gemobbt werden kann, gebasht werden kann oder existenziell vernichtet. Wir haben viele Beispiele hier schon besprochen. Und Metro sagt also, je länger der Krieg dauert, desto verheerender seien die Folgen für die Bilanzen eben auch bei diesem Händler. Die Metro-Aktie hat innerhalb eines Monats rund 20% an Wert verloren. Am Mittwoch lag der Kurs bei 8,21 Euro und Hauptursache für den Verfall ist der Krieg in der Ukraine, denn Metro ist dort und auch in Russland aktiv. Und der Händler will trotz massiver Kritik aus der Ukraine an beiden Ländern festhalten. Das ist auch noch mal kommuniziert worden. Und das birgt natürlich auch Risiken, denn je länger der Krieg dauert, desto verheerender sind die Folgen. Und es drohen erhebliche außerordentliche Kosten, Umsatzrückgänge, mögliche Neubewertungen in der Folge wirken sich auf Ergebnis und Eigenkapital aus. Und es heißt hier, dass Metro sich geäußert habe zu etwaigen Wertberichtigungen. Und es heißt eben, die größte Sorge gilt 3.400 Mitarbeitern.
Ja, also man muss hier ganz deutlich sehen, das sind verzweifelte Kämpfe, die man hier erkennt, nämlich Überlebenskämpfe. Man muss versuchen, irgendwie sein Unternehmen zu retten. Es sind ja nicht alles bösartige Söldner, die mehr oder weniger ihre eigenen Läden über die Klinge springen lassen. Das haben wir natürlich auch in großem Maße mittlerweile. Das heißt, dass die Eigentümer, der Unternehmer, das heißt die Shareholder, die Aktionäre, gar nichts mehr zu melden haben, sondern dass das letztendlich ausgetragen wurde über die Politik an die Manager und die Aktionäre jetzt mehr oder weniger still zusehen müssen, wie ihre eigenen Unternehmen momentan gegen die Wand gefahren werden. Deshalb ist es so unglaublich gefährlich momentan, überhaupt in Aktien investiert zu sein. Auch das ist ein Thema, was man dringend ansprechen sollte an der Stelle, welche Risiken dabei rauskommen. Nun gibt es aber noch offenbar einige Unternehmertypen und die müssen jetzt rumeiern und versuchen, mehr oder weniger ihre Standorte noch halbwegs zu halten, weil sie sich tatsächlich auch Sorgen um ihre Mitarbeiter machen. Und genau da liegt eigentlich wirklich das Hauptproblem. Die Politik und der Sozialismus der NGOs im Hintergrund hat die Macht längst übernommen, sodass die wirklichen Unternehmer und auch die Staaten ihre Macht verloren haben. Das heißt, die Unternehmen sind entmachtet und die Regierungen in der Politik. Viele glauben dann immer, ja, wer ist denn dann noch da? Ich denke, es ist immer die Wirtschaft und die Politik, die das Ganze steuert. Nein, es ist das Finanzkapital und die NGOs. Das hat sich völlig verschoben.
Andreas, jetzt wollen wir mal über weitere Folgen sprechen, die der Krieg und zuvor die Pandemie, die ja Hand in Hand gehen, was die Einschränkungen für Menschen auf aller Welt bedeuten, was die im Einzelnen jetzt für Deutsch-Österreich weiterhin bedeuten werden. Du hast neue Nachrichten von einem deiner Zuträger, oder es waren sogar gleich mehrere, die es aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Boards und Ministerien aus Berlin geschildert haben, und zwar, was die Versorgungslage ganz allgemein angeht. Und man kann, das sei vorweggenommen, immer nur das tun, was wir hier die ganze Zeit getan haben. Bitte, 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 bereitet euch in allem auf alles vor. Es heißt ja jetzt hier schon von höherer Stelle, Julia Klöckner als ehemalige Landwirtschaftsministerin hat sich geäußert und auch der hiesig jetzt amtierende Herr Özdemir, dass es mehr oder weniger unfein sei, wenn man jetzt hamstert. Und das Hamstern hat ja so einen destruktiven Beigeschmack. Aber die Menschen, die sich jetzt im Laufe der vergangenen 2 Jahre auf das Szenario vorbereitet haben, die müssen ja auch nicht mehr hamstern gehen. Aber wichtig ist es eben doch nochmal alles zu überprüfen, aber eben auch seine Energiefähigkeit weiter zu überprüfen. Denn es wird, also wir sehen es jetzt gerade, wenn Russland sagt, es wird den russischen Rubel nur noch akzeptiert, wenn Gas gekauft wird. Das dürfte für viele Unruhen sorgen. Das dürfte auch für Engpässe in der Energielieferung sorgen. Und es ist wichtig, dass man sich wirklich auf eigene Füße stellt. Wir haben da neulich eine Zuschrift gehabt, wie jemand gesagt hat, dass man zum Beispiel diese Aggregate auch steuerlich abschreiben kann für ein Unternehmen.
Oh, das ist ja ein Sprung. Ja, natürlich. Das war ein interessanter Tipp von jemandem, der gesagt hat, dieser Ecoflow beispielsweise, den hat er sich gekauft im Namen seiner Firma, um damit eben halt auch zu argumentieren, dass er eine gewisse Notstromversorgung hat. Das sind übrigens immer sehr interessante Tipps und an der Stelle nochmal danke, wie bestimmte Abonnenten, die wir hier haben, diese ganzen Dinge auch einsetzen. Ich fand das auch interessant, dass jemand sagte, er hat sowohl einen maschinellen, also einen Motor, diesen Hyundai zum Beispiel hat er sich geholt, diesen Generator, der mit Benzin läuft und diesen Ecoflow. Und in dem Moment, wenn dann beispielsweise der Strom läuft, dann lädt er den Ecoflow natürlich auf über Stromnetz, das ist ja quasi ein riesengroßer Akku mit Solarpanel noch dazu, dass es sich auch selbst auflädt, aber das dauert ja länger. Und wenn dann eben halt der Stromausfall ist und er hat dann seinen Motor laufen, sein Notstromaggregat, dann wird gleichzeitig damit natürlich auch wieder dieses Ding vollgemacht, also dieser Ecoflow. Das sind schon interessante Maßnahmen, die man da einbauen kann. Also ja, also wir haben hier die Situation, dass unser Whistleblower hier uns natürlich oder einer unserer Whistleblower sich mit uns hier wieder in Verbindung gesetzt hat. Und das sind schon sehr erschreckende Zahlen, Daten und Fakten, die uns hier erreicht haben. Und diese Whistleblower kommen aus verschiedenen Bereichen der Ministerien, der externen Unternehmen, die von Ministerien eingesetzt werden, sogenannte Unternehmensberatungen, die große Schwierigkeiten haben, teilweise mit ihrem Gewissen das zu tun, was sie tun. Und ich kenne einige, die tun es nur noch, weil sie einfach nicht mehr, übrigens auch wenn sie die finanziellen Mittel haben, auch ohne diese Arbeit leben zu können. Das ist für sie nicht mehr das Entscheidende, aber sie wollen am Ball bleiben, um auch ein bisschen diese Art des inneren Widerstandes zu leben.
Ja, um euch zu warnen, um uns alle zu warnen und zu sagen, was auf uns zukommt. Und man kann deutlich feststellen, dass die Warnungen, die wir von diesen Leuten in den letzten 2,25 Jahren bekommen haben, mehr oder weniger alle eingetroffen sind. Also wenn jemand Zweifel haben sollte, der kann eigentlich immer darauf schauen, ist das eingetroffen oder nicht. Und ja, deswegen sind viele von euch in der komfortablen Situation, längst vorgesorgt zu haben.
Also ich versuche das mal zusammenzufassen, was jetzt in den letzten 2 Tagen, speziell auch noch heute Morgen, auf uns hier eingewirkt hat. Und ich versuche das mal ein bisschen zu sortieren. Also was kommt auf uns zu? Also neben den Rohstoffen für die Lebensmittel fehlt vor allem auch das Verpackungsmaterial. Da fehlen die PET-Flaschen zum Beispiel, die Dosen. Dazu braucht man ja Metalle, beispielsweise Aluminium, Plastik, Glas. Das fehlt ja alles.
Ja, und wir haben auch, wenn ich da kurz reingehen darf, Andreas, wir haben auch von einigen Verpackungsindustriestandorten Informationen erhalten, dass eben auch die Kartonagen, aber auch das Papier sehr, sehr knapp wird. Das heißt, die Frage ist, wie lange können auch Logistikunternehmen überhaupt noch Waren und Produkte rausschicken? Denn es ist also nicht so, dass man sagen kann, naja, das kann ich auch nächstes Jahr bestellen oder in 3 Monaten. Denn auch hier wird die Versorgung sehr viel enger. Und ich hatte vorhin eine Information, auch wie ihr seht, arbeiten wir ja mit dem Kopfverlag auch zusammen, die viele Produkte versenden und ausschicken. Und viele Produkte gehen da jetzt auch langsam zur Neige. Also zum Beispiel das Dosenbrot. Wenn die schreiben Liefertermin im Juni oder Juli, dann stimmt das, dann kann man sich darauf auch verlassen. Ansonsten heißt es, dass das gar nicht mehr lieferbar ist. Aber das Dosenbrot zum Beispiel gibt es erst wieder im Juni oder Juli. Andere Produkte, diese Schnellgerichte, sind im Moment überhaupt nicht mehr verfügbar. Mhm. Sauerkraut gibt es nicht mehr. Also ich als Hausfrau bin an solchen Sachen natürlich interessiert. Ist ausverkauft. Man weiß nicht, ob man es je noch liefern kann. Du hast es gerade gesagt. Auch die Dosen werden knapp. Also das heißt, wir geraten jetzt, und das zeigen auch die Meldungen, die du da gleich weiter noch geben wirst, wir steuern direkt auf einen ziemlichen Kollaps zu.
Ja, also ohne Behältnisse und Verpackung lässt sich natürlich schlecht Ware überhaupt verkaufen. Aber es sind sowieso sehr viele Artikel wirklich vergriffen und überhaupt nicht mehr, oder wenn nur noch ganz vereinzelt von den Herstellern, die geliefert, die es überhaupt noch produzieren. Denn entscheidend ist, diese Nachlieferungen, die wir jetzt haben, beruhen vor allem auf Lagerbestände im Groß- und Einzelhandel. Und die werden regelrecht geräumt, diese Einzelhandel und Großlager. Das ist schon ziemlich heftig. Was ist betroffen besonders? Und das ist jetzt für die Zuhörer ganz wichtig. Mehl. Ganz wichtig. Mehl ist ein Problem, wird zur Mangelware. Alle pflanzlichen Öle. Tiefkühlprodukte natürlich auch auf Weizenbasis vor allem, wie zum Beispiel Pizza, Nudeln. Also es gibt kein Hartgrieß bzw. Hartweizengrieß mehr. Zucker, die vielen Konserven zum Beispiel für Obst und Gemüse. Also hier ist die Nachfrage übrigens innerhalb Deutschlands um den Faktor 8 gestiegen innerhalb von 14 Tagen. Übrigens Senf gibt es auch nicht mehr an allen Kanten. Es geht aber jetzt nur darum, dass diese Dinge jetzt abverkauft werden aus den Lägern und es wird dann nichts mehr nachproduziert. Und jetzt wird es eben eng. Ernste Engpässe erwarten die Experten der Ministerien in den nächsten Wochen schon. Und zwar wegen fehlender Futtermittel und der Unrentabilität der Landwirtschaft. Denken wir an die Öl- und Gaspreise und Dieselpreise und so weiter. Eier zum Beispiel und auf Ei basierende Produkte sind betroffen. Die werden fehlen. Fleisch, Wurst, Milch, Milchprodukte inklusive Käse. Was ganz besonders wichtig ist, dringend kauft haltbare Tiernahrung. Diese Tiernahrung wird als nicht systemrelevant eingestuft von den Behörden und wird bei einem Auswahlverfahren, wenn es also um eine Priorisierung geht, keine Rolle mehr spielen. Das heißt, es wird dann kein Tierfutter mehr hergestellt. Das ist das Erste, was wegfällt.
Es ist, man muss es leider so sagen, absolut im Kalkül. Also es wird alles in den Blick genommen und es wird so umgesetzt werden. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man nicht für 4 Wochen vorbereitet, sondern mehr, so es überhaupt nur geht. Und ich möchte noch mal hinweisen, hier unsere Kollegen stellen hier bei uns im Kanal auch immer mal wieder dieses Vollmilchpulver und das Eipulver ein. Das kann man jahrelang lagern. Das ist also auch ein wichtiger Hinweis, dass man sich jetzt so etwas noch zulegt. Denn, also nicht jeder hat eigene Hühner.
Ja, das ist so. Dann, was wichtig ist, auch nochmal vielleicht für den Drogeriebereich. Also wir reden hier schon über ganz zeitnahe Probleme, die aufkommen. Hygieneartikel, haben wir schon drüber gesprochen. Duschgel wird nicht mehr hergestellt werden können, weil die PET-Flaschen fehlen. Hier sollte man übrigens auf die gute alte Seife vielleicht zurückgreifen. Die hat sich nämlich wirklich bewährt.
Kernseife.
Die gute alte Kernseife, ja, die hält ewig.
Und damit kann man dann zur Not auch die Wäsche waschen mit der Hand. Das sind alles Sachen, es gibt übrigens auch Waschmaschinen ohne Strom, die man so mit Fußhebel bedienen kann. Das sind alles Artikel, die jetzt interessant werden.
Ja, es könnte sogar sein, dass irgendwann das Waschbrett wieder eine Renaissance erlebt.
Und man freust dann, du dich schon drauf?
Ich freue mich schon, wenn ich sehe, wie du die Wäsche wäschst. Also die LKW-Transporte, das möchte ich noch mal ganz kurz sagen, das ist ja ein ganz wichtiger Parameter für die Logistik in Deutschland. Und auch in Österreich ist im März mit 39% weniger eingestuft worden als im Vorjahr und 52% weniger als 2019. Also nochmal kurz, 2019 vor der Corona, der Pandemie-Aktion, die man dann gestartet hatte, hatten wir über 50% mehr LKWs auf den Straßen, die die Lebensmittelversorgung gemacht haben und auch die sonstige Versorgung für die Märkte als heute. Also es ist schon eine wirklich Größenordnung. Übrigens, die Investitionsquote für Neuprojekte in Deutschland, vor allem im Logistikbereich, also Lkw, Stationen und so weiter, ist um 80% gefallen gegenüber 2019. Es lohnt sich nicht mehr. Man kann kein Speditionsunternehmen mehr aufbauen, wenn man keine Kalkulationsgröße mehr hat, dass man weiß, was kostet überhaupt das Diesel in der Zukunft. So, die Preissteigerungen werden weiter galoppieren. Eine Prognose, das war mir übrigens auch sehr wichtig, ich habe danach gefragt, trauen sich die Experten leider nicht mehr zu. Das Zitat eines Whistleblowers, mit dem ich gesprochen habe aus dem Bundesinnenministerium, er sagt, wahrscheinlich dürfen wir froh sein, wenn überhaupt noch etwas zur Verfügung steht. Also das ist Originalton. Und es muss uns hier allen bewusst sein, dass wir hier nicht reden über eine temporäre Situation, also zeitlich begrenzt, wie der Lockdown zum Beispiel, sondern es geht hier um eine Nachhaltigkeit der Mangelversorgung. Das ist ein furchtbarer Begriff. Und das könnte bedeuten, dass es sich über Monate und Jahre hinziehen wird. Es geht also nicht nur um eine kurzfristige Durststrecke.
Es ist tatsächlich wie im Krieg. So fühlt es sich an und so ist es offenbar auch ins Auge gefasst worden. Wer versucht, das logisch zu verstehen und zu sagen, ja, aber es macht ja gar keinen Sinn, dann geht ja alles kaputt. Ja, das ist offenbar das Ziel. Das wissen wir spätestens seit der Mikrobe, seit völlig unsachliche, unlogische Maßnahmen verhängt wurden. Druckmaßnahmen. Kinder sollen in den Schulen bis heute die Masken tragen. Ein Unterwerfungssymbol. Und da fällt mir dieser Herr Harari wieder ein, Andreas, wenn ich da mal ganz kurz das zwischenschalten kann. Wir hatten ja dieses Video vor 2 Tagen eingestellt, das wirklich 100.000-fach im Moment viral geht und wo diese rechte Hand von Klaus Schwab, ein Historiker, der sehr selbstbewusst darüber spricht, dass ja, der Mensch, so wie wir ihn kennen, nicht mehr lange so sein wird, weil er behauptet, der Mensch habe keinen freien Willen und der Mensch habe weder Seele noch Geist, sondern er sei eigentlich mehr ein funktionales Individuum, was man denn auch durch eine digitale Vernetzung, durch einen Chip im Gehirn durchaus mit der künstlichen Intelligenz verbinden kann und damit eine neue Evolutionsstufe gezündet wird und es eine neue Menschenform gibt. Und er hat in einem anderen Artikel gesagt, dass es ja hunderte Millionen nutzloser Esser hier auf diesem Planeten gäbe, die eben alle mehr oder weniger zu gar nichts mehr geeignet sind und nicht mehr zu dieser neuen Rasse gehören könnten. Und da hattest du vorhin, Andreas, hattest du dir einige Gedanken gemacht?
Ja, also was er hier sagt, dieser Mann ist
Harari.
Er spricht quasi von einer Art Untermenschen. Die nutzlose Rasse der Untermenschen, die keinen Job mehr haben, die man nicht mehr braucht, die durchgefüttert wird. Und da kommen bei mir natürlich ganz dunkle Gedanken auf, wenn ich sehe, dass im World Economic Forum dort in den führenden Kreisen ein Wissenschaftler ist, der sich hinstellt und spricht von einer neuen Herrenrasse. Ohne diesen Begriff zu nutzen, aber genau das macht er. Er geht sogar noch weiter als in der Eugenik des Dritten Reiches von Hitler. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Und das macht mir große Angst, indem er sich über die Menschen hinweg stellt und die anderen nicht als Untermenschen oder als mindere Menschen bezeichnet, sondern er geht sogar noch schlimmer vor. Er will sich selbst zu einer führenden Rasse machen und die anderen Menschen damit zu einer Unterrasse degradieren und sich selbst sogar als göttlich zu bezeichnen. Also ich meine, was ich jetzt hier mache, ist einfach nur meinen freien Gedanken den Lauf zu machen, weil ich mich mit dem Thema des Dritten Reiches auseinandergesetzt habe und ich war entsetzt, welche Perversionen möglich sind durch eine falsche Führung, durch eine perfide Grundlage, Menschen dermaßen zu zerstören und auch dermaßen diskriminierend abzuwerten. Und was wir hier haben, ist fast eine Art der neuen Eugenik, die ich erkenne. Und das macht mir mehr als große Sorge.
Und in diesem Zusammenhang, wenn man sich vorstellt, dass dieser sogenannte Wissenschaftler, der ja auch dieses bahnbrechende Buch Homo Deus vor einigen Jahren veröffentlicht hatte, also der göttliche Mensch, und das sagt er ja, wir Menschen sind jetzt göttlich, beziehungsweise wir bestimmt nicht, sondern er und seine Leute und die anderen eben leider nicht. Aber die es eben in der Hand hätten, die könnten jetzt die Welt beherrschen, macht ja damit praktisch das, was in der Bibel ja auch für diese letzten Tage der alten Zeit auch deutlich gemacht wird. Er erhebt sich mit seinen Leuten, sicherlich auch mit dem Herrn Schwab, auf eine Ebene und legt sich mit dem lieben Gott an.
Ja, er beschreibt eine offene Versklavung der Menschheit, indem er sich selbst und seinesgleichen als die neuen Götter bezeichnet. Das sind diejenigen, die dann die Rechte haben an den Menschen. Das ist ein interessantes Thema, Rechte an den Menschen. Das kann man zum Beispiel durch Patente haben. Patente sind zum Beispiel mRNA-Impfstoffe. Da gibt es Patente drauf. Und jetzt frage ich mich, wenn man einen solchen Impfstoff bekommt, ob damit auch Eigentumsrechte an dem Geimpften verloren gehen. Auch das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage. Also ich sehe hier auf jeden Fall eine wirklich heftige Entwicklung, dass eine kleine Gruppe von selbsternannten Göttern die große Masse versklavt, reduziert, zu Untermenschen deklariert und damit steuert. Und zwar so, dass sie sogar nicht einmal mehr Herr ihrer Gedanken sind, sondern auch die Gedanken, die Aussagen, die Empfindungen und auch die Wirkungen und alles, was sie zu tun und zu lassen haben, mehr oder weniger von diesen Übermenschen gesteuert werden. Ich meine, da muss doch mal einer mal diesen Zusammenhang erkennen und sagen, das ist doch eine große Gefahr. Gab es das nicht schon mal irgendwie?
Ich möchte an dieser Stelle immer wieder deutlich machen, dass wir keine Sorge haben, dass es bis zum Äußersten kommt. Es wird vorher anders ausgehen. Davon sind wir auch fest überzeugt. Nicht nur, weil es so in der Bibel steht, sondern auch aus anderen Gründen. Und wichtig ist auch, dass das Licht diese dunklen Pläne zu durchkreuzen beginnt und dass diese Kraft eben auch immer stärker wird, was nichts anderes bedeutet, als dass wir alle einfach stabil im Gottvertrauen bleiben müssen, sollen, viel rausgehen, uns viel mit der Natur verbinden und zwar um diese Dinge wissen, aber eben auch fest davon überzeugt sein können, dass wenn wir im Gottvertrauen bleiben, wir gut durch diese Zeiten hindurchgeführt werden.
Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Genauso ist es, was ich immer sage, Licht am Horizont sehen und in die richtige Richtung schreiten.
Ja, wir haben ja auch durch die Mikrobe hindurch schon viele Schreckmomente nach dem Motto rüstet euch und erschrecket gemeinsam durchgestanden, wenn es um die Impfpflicht ging und wenn es um die Lockdown-Maßnahmen ging. Und wir haben ja die letzten 2 Jahre mehr oder weniger gut durchgestanden, auch wenn jeder von uns immer mal wieder kräftig durchgeschüttelt wurde. Und wir sind jetzt einfach in einem neuen Stadium, wo sich das Dunkel weitere Dinge ausgedacht hat, beziehungsweise diese Pläne jetzt offenbar werden. Und auch hier werden wir gut durchkommen. Wir sollten nur niemals uns vor dem Teufel fürchten.
So ist es. Und es heißt ja immer, Krisen sind Herausforderungen. Und diese Herausforderungen, gerade in unserem Umfeld, wir sehen ja anhand der vielen Mails und der Nachrichten, die ich hier so bekomme, werden diese Herausforderungen großflächig angenommen. So, kommen wir wieder zurück zu dem Thema der Whistleblower, zum Thema Empty Gas. Interessant, da haben wir jetzt gerade ja die neue Meldung mit reingebracht. Also der Ausfall der Öl- und Gasversorgung aus Russland ist nur eine Frage der Zeit. Das Damoklesschwert schwebt also quasi über uns, so sieht man es in den Expertenkreisen. Und es wurde von mehreren Top-Entscheidern betont und das wird offen innerhalb der Ministerien auch kommuniziert, in speziellen Kreisen natürlich, dass kurz- oder mittelfristig ein Abstellen droht. Anscheinend möchte man Putin so reizen, dass er von sich aus den Export stoppt. Dann hat man den Schuldigen parat.
Er hat heute gerade in dieser aktuellen Meldung, ich möchte noch mal das wiederholen, daran erinnert, dass er zwar jetzt Rubel, also den Austausch in Rubel bezahlt haben möchte, aber dass er sich weiterhin an sämtliche Verträge halten wird.
Richtig. Und jetzt werden wir sehen, wie man sich daran hält. Es gibt ja momentan sehr viele auch hysterische an Prognosen von allen möglichen Seiten, dass die NATO eingreift, dass es zu einem Krieg kommt. Ich glaube es nicht. Aber wir werden trotz alledem sehen. Das ist auch nicht irgendwo meine Hoffnung, sondern es würde keinen wirklichen Sinn machen aus meiner Sicht.
Ja, es heißt hier aber beim Spiegel heute gerade auch sehr aktuell, möchte ich auch gleich dazu fügen, dass die NATO die Zahl der Gefechtseinheiten im Osten verdoppeln will auf 8, also um weitere 4 Verbände. Und Kiew fordert 4 Schritte von seinen Partnern, darunter Marschflugkörper und die Schließung der Häfen für russische Schiffe. Also das heißt, es klingt hier alles nicht sehr friedlich, was man vorhat, sondern da wird weiter aufgerüstet.
Ja, auch das sehe ich. Und es wird hier wirklich mit dem Feuer gespielt. Es wird sehr hochgereizt bis zum Exzess. Aber ich glaube, bevor dieser Exzess durchgezogen wird und es zu dieser wirklichen Auseinandersetzung kommt, großflächig, nicht kleine Scharmützel, wird es eine Bremsung geben. Ich bin davon überzeugt, aber ich hoffe und ihr hofft auch wahrscheinlich auch alle damit, dass ich mich nicht täusche. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu dem Thema der Industrie in Deutschland, denn das ist das, womit wir uns auseinandersetzen können. Da liegen nämlich Daten vor. Also kurz und grob auch zu den Abstellplänen der deutschen Industrie. Auch das ist natürlich eine Geschichte, die zur hybriden Kriegsführung dazugehört. Denn diese Geschichte mit der NATO kann auch eine Ablenkung sein von größeren Zusammenhängen, die da laufen. Zum Beispiel das, was wir gerade gesprochen haben über den Herrn Harari und all diese Dinge. Denn das sind ja Dimensionen, die weit größer sind als Mittelstreckenwaffen, die irgendwo angesetzt werden. Auch wenn ich das nicht damit zu klein reden will. Also zu den Abstellplänen der Industrie. Als erstes werden also Chemie, Papier, Stahl, Alu und die Automobilindustrie abgestellt, offen kommuniziert. Also wir sprechen hier nicht von Wochen, also der Abstellung, sondern eventuell von Monaten oder von Jahren. Das bedeutet, dass diese Industriezweige über Jahre abgestellt oder reduziert laufen. Und das kann natürlich einen Kaskaden- oder Dominoeffekt mit sich bringen, also eine Art Lawine, das ist ja die Kaskade, und lässt sich dann wirklich nicht mehr ganz sauber ableiten, dass man erkennt, in welche Richtung es geht.
Das heißt, was man tun kann, sollte man tun, um sich so sicher wie möglich an dem Platz, wo man sich aufhält und lebt, zu machen.
Richtig. Also alle Spezialisten in den Ministerien sind sich aber offenbar einig, dass die Maßnahmen zum Kollaps führen werden. Es geht also um Rezession, Massenarbeitslosigkeit und Stagflation. Und man erwartet das noch binnen des zweiten Quartals des Jahres 2022. Wir reden also nicht von großen Zeitabschnitten, sondern von einer aktuell bevorstehenden Sache, die in wenigen Wochen zu erwarten ist. Die Energiepreise werden also weiterhin noch steigen und eine angemessene Kompensation für die Bürger, also die Mittelschicht, wird nicht geplant. Die wird also ausbleiben. Und in den Gremien spricht man also permanent nur noch von Sozialleistungstransfers. Das ist ja dann die logische Konsequenz. Also die offizielle Einführung des Sozialismus mit allen Folgen wie der Enteignung der privaten Immobilien. Also man zum Beispiel, man darf ja nicht vergessen, dass jetzt, wenn die Menschen in Schwierigkeiten kommen, die Immobilienbesitzer nachher als die Reichen dargestellt werden und dann womöglich noch als die Bösen deklariert. Also die sozial Schwachen, die da in ihren großen Immobilien sind, womöglich die Immobilien noch vermieten und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz heikle Geschichte. Da werden dann Feindbilder aufgebaut innerhalb der Menschen, die immer mehr in diese Probleme reinkommen. Und noch etwas. Die Bauanträge für Wohnimmobilien sind immens gesunken. Wenn man das sich anguckt, bei gleichzeitig einer Flut von Migranten, die momentan reinkommt, ist das auch nicht unbedingt gerade ein Faktor, der für Frieden spricht jetzt. Es ist natürlich klar, wegen der Unkalkulierbarkeit der Baumaterialien. Und das ist ein weiterer schwerer volkswirtschaftlicher Schaden im Rahmen dieser Zerstörungswut, die durch die Politik aus meiner Sicht planmäßig umgesetzt wird.
Danke für diese nicht sehr erfreulichen Aussichten. Wenn man sich dann die Nachrichten anschaut, dann kann man sehen, dass zum Beispiel weiter geschürt wird. Frau Baerbock hat weitere Raketenlieferungen an die Ukraine bestätigt. Die weiteren Strela-Lieferungen sind auf dem Weg, hat die grünen Politikerin heute in der ersten Generaldebatte des Bundestags seit dem Regierungswechsel gesagt. Die Ukraine hat bisher von Deutschland 500 Strela-Luftabwehrraketen erhalten. Und Frau Baerbock betonte, wir sind einer der größten Waffenlieferer in dieser Situation. Das ist nichts, was uns stolz macht, sondern es ist, was wir jetzt tun müssen, um der Ukraine zu helfen.
Ja, und das glaubt sie wahrscheinlich auch. Und ich möchte Frau Baerbock einfach gar nicht mehr kommentieren. Da ist mir die Zeit zu schade. Aber die nächste Zuspitzung erkennt man natürlich auch in Deutschland selbst. Ab diesem Freitag haben im Bundesministerium für Innern und Bundesministerium für Verkehr Frau Faeser, das ist die Bundesinnenministerin, und Herr Wissing die alleinige und direkte Entscheidungsgewalt. Also das ist eine Art Ministerialerlass, den wir jetzt erwarten. Und die nächsten Tage und Wochen werden da entscheidend sein.
Ja, und was das bedeutet, hast du da irgendwie eine Ahnung?
Na gut, was ist ein Erlass? Ein Erlass ist ja eine Anordnung der Exekutive, also der ausführenden staatlichen Gewalt, an andere staatliche Stellen oder direkt an die Bevölkerung des Landes. Aus diesem Grunde ist ein solcher Erlass in parlamentarischen Systemen extrem stark eingeschränkt durch die Legislative. Und jetzt reden wir aber über einen wirklichen Ministerialerlass in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eigentlich ein Phänomen, das wir in Diktaturen kennen oder in absoluten Monarchien. Also die machen die jeweiligen Herrschenden gern von diesem Instrument Gebrauch. Denken wir an Adolf Hitler, der den sogenannten Führererlass beispielsweise gemacht hat. Das ist ein klassisches Beispiel für einen Erlass. Und wir kommen immer wieder mehr in die Richtung rein, dass wir uns in diese Probleme reinbringen müssen und diskutieren müssen des Dritten Reiches. Und das ist eben halt das Furchtbare an der ganzen Geschichte, weil genau davor eigentlich die größte Sorge bestehen sollte. Und ich frage mich, wie kann man so locker damit umgehen?
Ich schließe das ab mit Mark Twain. Geschichte wiederholt sich nicht, sondern sie reimt sich. Andreas, ganz kurz noch, bevor wir noch zu einem wichtigen Punkt kommen, was Aussagen zur künftigen Wirtschaftssituation Deutschlands angeht. Gerade hat die FAZ einen Bericht veröffentlicht, dass der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, die Vereinigten Staaten warnt vor einer atomaren Katastrophe, sollten sie mit der von ihm so bezeichneten Verschwörung zur Zerstörung Russlands fortfahren. Seit dem Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 hätten sich die USA als Teil eines wörtlich primitiven Spiels verschworen, um Russland zu zerstören, meldet die FAZ. Es bedeutet, sagt er weiter, dass Russland gedemütigt, eingeschränkt, zerschmettert, geteilt und zerstört werden muss. So lautet die Erklärung von Dmitri Medvedev heute. Und er war ja selber auch von 2008 bis 2012 Staatsoberhaupt Russlands und ist einer der engsten Vertrauten von Wladimir Putin. Und er sagt, die Führung in Moskau werde niemals die Zerstörung Russlands zulassen. Sollten die USA ihre Ziele erreichen, dann könnte der Welt eine dystopische Krise bevorstehen, die in einer großen atomaren Explosion enden würde. Und Medvedev zeichnete auch das Bild einer Welt nach Putin, die auf den Zusammenbruch Russlands folgen würde. Und die Warnung hat es in sich, denn er sagt, die Zerstörung des größten Landes der Erde könne zu einer instabilen Führung in Moskau führen, die über eine maximale Anzahl von Atomwaffen verfüge, die auf Ziele in den Vereinigten Staaten und in Europa gerichtet seien.
Ja, jetzt wird es natürlich immer heftiger und in die Superlative wird immer mehr reingegriffen in diese Kiste, weil die Nerven jetzt offenbar ziemlich blank liegen im Augenblick und zwar auf allen Seiten. Und das sind natürlich hohe Gefährdungspotenziale. Und nichtsdestotrotz glaube ich daran, nein, glaube ich nicht, schätze ich es so ein, dass man hier ein Krisenszenario aufbaut, was die Menschen in eine große Schwierigkeit bringen wird, in eine große Angst bringt und auch bringen soll, um dann kurz vorher abzubiegen und das Ganze abzuwenden. Ich glaube es einfach nicht, weil es wäre zu unsinnig, es gäbe keinen, der dabei gewinnen könnte. Es gäbe dann nur noch Verlierer und es wäre die totale Zerstörung der gesamten Menschheit. Und das passt aus meiner Sicht nicht einmal in eine Lubavitch-Sekte oder in was auch immer. Also das bedeutet also, es müssen immer ein paar überbleiben. Und das glaube ich einfach so nicht.
Ja, aber es scheint tatsächlich, wie du sagst, so zu sein, dass die Nerven auch in Moskau jetzt blank liegen und dass man so warnen muss, wenn der Westen weitermacht, dass eben dann auch entsprechende Konsequenzen folgen. Andreas, wir haben noch ein paar Minuten und ich würde gerne noch auf einen Artikel hinweisen bzw. zu sprechen kommen. Den hatte Welt Online vor 2 Tagen veröffentlicht. Und zwar wird da IFO-Präsident Clemens Fuß zitiert, der wegen der hohen Energiepreise, die wahrscheinlich noch höher werden würden, könnten werden, für eine Umverteilung sich ausgesprochen hat. Und zwar zugunsten ärmerer Haushalte. Er ist ja Chef des Münchner Instituts, des IFO-Instituts, und er sagt, höhere Energiepreise kann der Staat nicht aus der Welt schaffen. Wir können das nur umverteilen. Umverteilen bedeutet, dass besonders betroffene Gruppen zwar in der Tat geschützt werden, die anderen aber nicht nur die höheren Energiepreise tragen, sondern sogar noch etwas obendrauf bezahlen müssen. Wie schätzt du diese Aussage ein?
Naja, hier wird jetzt angefangen, schon der Zwist zwischen Arm und Reich aufzubauen. Eine weitere Spaltung, die stattfindet, dass jetzt der Normalbürger, der zum Beispiel noch über ein bisschen Vermögen verfügt, der über Edelmetalle verfügt oder so etwas, vor allem aber auch um Immobilieneigentum, dass die jetzt mehr oder weniger herangezogen werden. Es wird jetzt ein Hass rangezogen gegenüber all denen, die noch etwas haben. Und das muss man denen noch wegnehmen. Man geht nicht an die Ursachen ran, auch nicht an die Urheber, die über unendliche Mittel verfügen. Würde man beispielsweise mal ein paar selbsternannte Philanthropen enteignen, beispielsweise wäre genügend Geld da, um die gesamte Welt damit wieder in Gang zu setzen und ein ordentliches alternatives Modell zu entwickeln, bei dem die Wirtschaft den Menschen dient und nicht mehr die Menschen der Wirtschaft, genau genommen sogar dem Geldsystem. Und das ist jetzt so der erste Einstieg dafür in den Lastenausgleich, aber das ist natürlich ein Thema, was wir hier jetzt nicht schnell abhandeln können.
Gut, dann werden wir vielleicht am Freitag darüber sprechen.
Gerne ausführlich.
Und zwar ausführlich auch, was man jetzt eventuell dringend bedenken sollte im Angesicht dieser Informationen. Ihr Lieben, ich kann nur noch einmal wiederholen, jetzt ist es wichtig, in der Kraft zu bleiben. Es ist wichtig, die Dinge wahrzunehmen, aber eben auf seinem inneren Stabilitätspodest zu bleiben und mit dem Himmel mehr oder weniger in Verbindung zu stehen. Die Herausforderungen an jeden Einzelnen werden noch größer werden und wir werden geprüft. Jeder muss jetzt in die Prüfungen rein, wie stabil stehe ich. Und ich kann nur jedem Menschen empfehlen, der interessiert daran ist, wie er gut durch diese Zeiten kommen kann. Unsere Empfehlung ist da ganz klar, dass man sich um die Schöpfungsgesetze, wie sie von unserem Schöpfer, dem lieben Gott, in diese Welt gegeben wurden und in die wir auch alle eingewoben sind, ob uns das gefällt oder nicht, ob Herr Harari versucht, da ganz oben auf dem Turmbau von Babel zu balancieren. Wir Menschen gehören zur Schöpfung und wir müssen uns einfügen. Und das haben wir halt bislang nicht getan. Und wenn die Welt derartig am Abgrund steht, wie sie es jetzt tut, dann sind wir allesamt mit dafür verantwortlich, weil wir in der Vergangenheit, auch vielleicht in früheren Inkarnierungen schon, zu diesem Zusammenbruch beigetragen haben. Und die alte Welt wird zusammenbrechen. Sie tut es vor unseren Augen ja schon. Ich meine, angesichts des Zusammenbruchs der gesamten Wirtschaft, der gesamten Industrie, die jetzt unmittelbar bevorsteht, kann man nichts anderes mehr sagen. Und das heißt aber auch, dass das Falsche, Dunkle mit zusammenbricht. Und zu dieser Zeitqualität gehört ganz einwandfrei und exakt, dass der Lichtdruck immer stärker wird, das Dunkel immer mehr zutage fördert. Wir dürfen immer mehr erkennen und in diesem Erkennen uns selber nach oben hin ausrichten. Und ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit von Abdroschin, die Gralsbotschaft. Dieses Buch ist für diese Zeit, für uns Menschen gebracht worden, damit wir unser notwendiges Rüstzeug uns aneignen können, um stabil durch diese Zeit des Wandels zu kommen.
Ja, und ich glaube auch, wir werden durch diesen Wandel in einer kurzen Zeit oder in einer mittellangen Zeit, kurz ist ja immer relativ, hindurch sein. Und dann werden wir feststellen, dass wenn wir in den Schöpfungsgesetzen anfangen, wieder zu schwingen, übrigens auch mit den wirtschaftlichen Aktivitäten einer dann ganz anderen bewussten Menschheit. Und ich vergleiche das mit dem berühmten römischen Brunnen. Meyer hieß er, glaube ich, der dieses berühmte Gedicht geschrieben hat, der römische Brunnen. Das ist diese Brunnen, wo mehrere Schalen übereinander laufen, liegen, die immer kleiner werden und das Wasser dann von oben durch die einzelnen Schalen herunterläuft und dann unten wieder reinkommt. Das ist das wirkliche Bild, was wir haben müssen für eine Wirtschaft, die funktioniert. Und ich möchte das vielleicht mal kurz, ich habe es im Kopf, glaube ich. Das heißt, aufsteigen der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut, und jede gibt und nimmt zugleich und fließt und ruht. Das ist das Bild, was wir vor unseren Augen haben können für eine den Schöpfungsgesetzen entsprechenden gesamten Organisationen. Und auf diesem Weg sind wir.
Wunderschön, wie du das zitiert hast. Der römische Brunnen, es sei noch angemerkt, ist ein Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer aus dem Jahr 1882, in dem er die Fontana dei Cavalli Marini in der Villa Borghese beschreibt. Danke.
Ja, und ich habe ihn auswendig ausgesagt.
Meine Güte, wie gelehrt.
Ja, mit Doppel-E?
Nee, weiß schon.
Okay, alles Liebe hier aus Kanada.